Der Schlaf ist des Todes Bruder oder auch das olympische Motto, dabei sein ist alles, das sind geflügelte Worte, die ihren eigentlichen Ursprung im Urklassiker Ilias des Homer haben. Und übrigens, auch der Ausdruck geflügelte Worte kommt ursprünglich daher oder heißt es vielleicht gefiederte Worte? Kurt Steinmann hat die Ilias, das erste Zeugnis abendländischer Literatur und über 2600 Jahre alt, jetzt in unser zeitgenössisches Deutsch übertragen. Seine Übersetzung des Mammutwerkes wird von den Kennern und Kritikern als bahnbrechend gelobt. Kurt Steinmann ist bei uns im Studio. Herr Steinmann, zunächst die Frage, warum muss es denn eigentlich gefiederte und nicht geflügelte Worte in der Ilias heißen?
Es handelt sich bei den geflügelten Worten eben nicht um die Fittiche, die Federn eines Vogels, sondern es handelt sich um die kleinen Federchen, die am Pfeil befestigt sind, um die Stabilität des Fluges zu sichern. Das hat also nichts zu tun mit den Federn eines Vogels, die da fliegen vom Mund zum Ohr oder so, sondern eben der Stabilisationsfaktor beim Pfeil. Es ist sicher richtig zu übersetzen, die gefiederten Worte.
Vor 10 Jahren, da haben Sie in einem Interview gesagt, ja, die Ilias ist eine sehr spannende Erzählung, aber sehr mühsam zu lesen. Und dann haben Sie den Kopf geschüttelt, als Sie gefragt wurden, ob Sie nicht auch daran denken oder sich vorstellen könnten, die Ilias ins Deutsche zu übersetzen, nachdem Sie das schon mit der Odyssee gemacht haben. Ja, warum haben Sie sie jetzt übersetzt, obwohl Sie damals gar nicht so überzeugt davon waren?
Herr Schröder, ich weiß nicht, ob Sie schon einen Marathon gelaufen sind. Ich könnte mir das vorstellen bei Ihrer sportlichen Gestalt. Nun, fragen Sie einmal einen, der den Marathon zu Ende gelaufen hat, wann er den nächsten Marathon mache oder ob überhaupt noch je einen mache. Ich war auch etwas natürlich erschöpft und müde und habe nicht gedacht, dass ich das jetzt gleich wieder durchbringen könnte. Nach einer etwa halbjährigen Unterbruchszeit habe ich dann mit der Ilias begonnen. Ich habe auch wieder Lust bekommen. Und ich habe gedacht, da lässt sich vielleicht auch noch etwas Terrain gewinnen. Und ich bin so froh, dass ich diese Zeit darauf aufgewendet habe.
Das ist ja eine ungeheure Arbeit, dieses Mammutwerk zu übersetzen. Und zu Beginn steht ja auch die Entscheidung, ja, wie mache ich das nun? In Versform oder nicht in Versform? Ist Versform überhaupt möglich, ohne die Sprache zu verändern? Sie haben sich für die Versform entschieden. Warum?
Das war für mich von Anfang an ganz klar. Nur eine metrische Form kommt in Frage. Warum Hexameter? Das Gleichmaß gehört zum Wesen der epischen Dichtung. Die äußere Form des homerischen Epos ist mit ihrem Inhalt untrennbar verbunden. Gleichmaß verleiht dem Versen ein Fließen. Rhythmus heißt ja Fließen und einen Glanz, den die Prosaform nicht erreichen kann. Ich habe allerdings die Übersetzungsprinzipien angewendet, und zwar auf die metrische Form angewendet. Vollständigkeit, nichts hinzufügen, nichts weglassen, also unbedingte Treue zum Text. Dann das Bewahren der Bilder und Vorstellungen, nicht transponieren in unsere Bildwelt, und dann auch die Reihenfolge möglichst beibehalten der Vorstellungen. Diese drei Prinzipien des sogenannten dokumentarischen Übersetzens habe ich dann übernommen.
Brütet man da nicht manchmal über manche Zeile, weil es einfach nicht so richtig passen will im Hexameter? Oder?
Ja, den Inhalt hat man natürlich schon, kann man dann schon sich erarbeiten und erkennt schnell, was da steht. Es in die metrische Form zu bringen, ist dann noch eine andere Sache.
Da gibt es doch sicher auch Ausdrücke für bestimmte Dinge, die es vor über 2500 Jahren gab und die es heute nicht mehr gibt. Wie geht man denn damit um?
Ja, es gibt vor allem Ausdrücke, die damals etwas ganz anderes bedeuten. Wenn wir vom König reden, kann das ein lokaler Fürst gewesen sein. Was Volk ist, ist das ganz anders heute, eine Volksgemeinschaft. Das ist das Schwierige. Wir können schon mit Volk übersetzen und mit König. Müssten aber dann in einer Anmerkung hinten anmerken, was darunter zu verstehen ist. Natürlich haben sich sowohl im Horizont der Musik wie im Horizont der Begriffe die Verhältnisse stark, wenn nicht total verändert. Dessen müssen wir uns bewusst sein.
Trotzdem versuchen Sie es ja, die Ilias in unsere deutsche Sprache zu übersetzen. Jetzt nehmen wir mal so ein altes Wort wie Trug, das in früheren Übersetzungen benutzt wurde. Und das benutzen Sie jetzt nicht mehr, sondern sagen statt Trug einfach Schwindel. Also das ist die gesprochene Sprache, die Sie suchen, oder?
Die gesprochene Sprache, aber nicht den Jargon. Das ist ganz wichtig. Es gibt ja Vorgänger von mir, die haben sich fast dem Slang angewidmet. Nein, das möchte ich nicht. Aber so, dass der Lesende sofort erkennt, was damit gemeint ist. Es darf durchaus eine gewisse Fremdheit haben, aber kein Befremden erregen.
Das merkt man auch gleich zu Anfang. Da wurde auch übersetzt Zorn, der ja eine große Rolle spielt. Mhm. Und Sie benutzen statt Zorn jetzt dieses Wort Ingrimm. Also das ist jetzt kein Jargon, das ist eher ein Wort, das nicht in der Alltagssprache auftaucht. Warum nutzen Sie dieses Wort Ingrimm statt Zorn zu Anfang?
Es ist natürlich eine entscheidende Wichtigkeit, das erste Wort dieses Werkes zu übersetzen. Aber darüber habe ich mir natürlich stark den Kopf zerbrochen. Das haben andere auch gemacht. Raoul Schrott hat das mit Bitternis übersetzt, die meisten mit Zorn. Der Zorn, der hier gewählt ist, ist ein anhaltender Zorn. Ein Rachezorn, zuerst ein persönlicher Zorn gegen Agamemnon, dann ein Rachezorn gegen die Troer selber. Ich meine, Ingrimm ist noch stärker als Zorn. Und der Leser darf durchaus hier auch etwas aufmerken. Ich wollte auch nicht einfach nur das Formelhafte anderer übernehmen. Das soll am Anfang sofort ein Aufmerken sein. Der nimmt den Text ernst, der denkt darüber nach.
Wie lautet diese erste Zeile oder diese ersten Zeilen, wo der Zorn vorkommt? Oder wie Sie besser übersetzen, Ingrimm?
Meni naidetea peleia do achilleo sulomenen. Also das erste Wort der abendländischen Literatur, ja, kann sagen vielleicht der Weltliteratur überhaupt, heißt Zorn. Es gibt ja andere Werke, die in der ersten Zeile das Entscheidende sagen. In der Odyssee auch. Odysseus wird Polytropos genannt. Voss hat das noch übersetzt, die Taten des vielgewanderten Mannes. Ist falsch übersetzt. Es muss heißen, des Wandlungsreichen. Er ist groß, Odysseus, durch seine Anpassungsfähigkeit an die jeweiligen Verhältnisse. Jetzt muss man bedenken, im ersten Vers wird der grundsätzliche Unterschied von Ilias und Odyssee charakterisiert. Achilleus ist bedeutend, ist groß, ist herausgehoben durch seine Hartnäckigkeit, durch seinen Stolz, durch sein Grollen, das vom Buch 1 bis 18 andauert. Und Odysseus ist groß durch seine Wandlungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit. In diesen rund 50 Jahren hat sich etwas verändert. Etwas ist flüssig geworden. Eine Erstarrung hat sich gelöst zugunsten der Anpassungsfähigkeit.
So ein Versepos wie die Ilias in Ihrer Übersetzung funktioniert ja eigentlich nur, wenn man die Verse vorliest. Mögen Sie uns einige Zeilen aus Ihrer Übersetzung vorlesen? Da geht es, was Sie uns jetzt vorlesen, da geht es um den ersten Kriegsdienstverweigerer der Geschichte. Ist das richtig?
Man kann ihn so nennen, es ist der Thersites. Thersites heißt vom Sprachlichen her schon der Frechling. Man kann auch mit Kühnen übersetzen, aber pejorativ heißt es der Frechling. Muss ich das Folgende vorstellen. Es sind 60.000 Mann, die griechische Koalition. Etwa 40.000 sind auf Seiten der Troer. Da stehen sich Riesenheere von 100.000 Mann gegenüber. Und das ist im Sandalenfilm, wie man es genannt hat, mit Brad Pitt recht gut herausgekommen. Dieses Massenphänomen in der troischen Ebene. Und dieser Thersites, der tritt ganz allein auf in der Masse und sagt diesen Soldaten, die es nicht wagen dürfen, wir gehen nach Hause. Es hat keinen Sinn mehr zu kämpfen. Wozu kämpfen wir? Um denen den Rachen voll zu stopfen mit Gütern, mit Frauen, mit Goldschätzen. Nein, wir gehen nach Hause. Und ich lese jetzt Ihnen einen kleinen Text vor, nur einen Ausschnitt. Und alle anderen setzten sich hin, auf den Sitzen gezügelt. Nur Thersites allein, der kreischte maßlos noch weiter. Dieser wusste im Herzen sehr ungehörige Worte, nur um drauf los, nicht nach Anstand mit den Fürsten zu streiten, vielmehr mit Dingen kam, die, so schien ihm, auf die Argeier lächerlich wirkten. Der hässlichste Mann, der nach Troja gelangt war. Krummbeinig war er und hinkend auf einem Fuß, und die beiden Schultern waren ihm bucklig, eingezogen zur Brust hin. Spitzig lief zu ihm der Schädel, drauf spross ihm nur Schütter die Wolle. Höchst widerwärtig war er, zumal dem Achill und Odysseus. Beide pöbelte er stets an, doch diesmal, schrill kreischend, zog er in den Schmutz Agamemnon den Edlen. So grollten schrecklich ihm die Achaier und nahmen sie ihm übel im Herzen. Doch mit lautem Geschrei verunglimpfte er Agamemnon. Atreus Sohn, was klagst du schon wieder? Worauf bist der Pich du? Voll ist dir deine Hütte von Erz, und auch Frauen in Fülle sind in den Hütten, Auserlesene, die wir Achaier immer als Erstem dir geben, so oft eine Stadt wir erobern. Oder brauchst du noch Gold, das ein rossebezähmender Troer dir als Lösegeld für den Sohn aus Ilios anschleppt, den ich selbst gefesselt gebracht, oder sonst ein Achaier? Oder ein junges Weib, um in Liebe dich ihr zu vereinen, die du für dich dann gesondert zurückhältst. Wahrhaftig, nicht richtig ist es als Führer, die Söhne Achaias ins Unglück zu bringen. Schlappschwänze ihr, feige Säcke, Weiber, nicht Männer Achaias. So pöbelt er gegen die Kommandanten, einer allein in einem riesigen Heer. Er wagt es, er muss dafür büßen, er wird geschlagen, hat dann Striemen, wie es heißt. Man kann ja den Mann nicht mit Argumenten zur Raison bringen, sondern nur mit Gewalt, wie es heißt dann nachher. Sprach's und schlug ihn mit dem Stab über Rücken und Schultern, der aber krümmte sich und reichlich entquollen ihm Tränen, und eine blutige Strieme trat ihm hervor auf dem Rücken unter dem goldenen Stab, und er setzte sich nieder und bebte, schmerzgepeinigt, mit leerem Blick wischte ab er die Tränen. Also, das ist Zivilcourage.
Zivilcourage, der erste große Widerstandskämpfer.
Ja,
auch den finden wir in der Ilias, in diesem Mammutwerk. Aber es gibt auch noch andere, viele, also wir sprachen darüber, es gibt viele grausame Stellen, Kriegsszenen, da wird das Töten bis ins Detail geschildert, aber es gibt auch schöne, wunderbare Stellen poetischer Schönheit, nicht? Wenn Flocken eines Schneegestöbers dicht fallen an einem Wintertag, das ist auch die Ilias, oder?
Das ist schon eine Art Lyrik. Das gibt es vor allem in den Gleichnissen. Die Gleichnisse sind ja so ausgeprägt und wahrscheinlich gegenüber den Vorgängern eine Erfindung des Dichters Homer. Und zwar sind die Gleichnisse nicht dazu da, etwas zu erklären, zu deuten, sondern die Gleichnisse sind da, den Inhalt zu verstärken, zu verdeutlichen. Es sind ja sehr häufig synonyme Doppelungen, dass wir das Ganze noch einmal schärfer betrachtet sehen.
Auch das finden wir in dem Urwerk der abendländischen Literatur. Und dann auch komische Stellen. Also schwatzen wir nicht mehr wie unreife Kinder. Das steht dort auch. Das ist schon recht komisch, oder?
Die Komik nimmt nicht überhand, aber die Komik nimmt zum Beispiel in der vorhin vorgelesenen Stelle überhand, als dieser Mann als so hässlich geschildert wird. Da wird die Hässlichkeit bis zu Karikatur ja gepflegt. Es ist natürlich typisch, derjenige, der ein Protestmensch ist, der wird also degradiert, sogleich noch durch seine äußere Gestalt. Und das ist, muss man natürlich immer vor dem Hintergrund sehen. Für die Griechen war das Schönheitsideal das oberste Ideal. Das Kalos Kakatos. Kalos, schön sein, herausragend. Da kommt so einer, dem Schütter die Wolle auf dem Haupt fließt, der eingefallen ist, der bucklig ist, der tritt auf.
Dort spross nur Schütter ihm die Wolle. Das ist wirklich wunderbar komisch geschrieben.
Das ist komisch. Es hat wirklich einzelne Stellen der Komik, wo man auflacht. Natürlich auch viel der Rührung. Also Hektors Abschied von seiner Andromache, das ist ja die wunderbare Stelle, wo er seinen Sohn sieht, den Astyanax, der später elendiglich sterben wird. Der Junge, den er zu sich nehmen will. Der will nichts von ihm wissen, weil der Helmbusch so bedrohend herabwippt. Das ist eine wunderbare Stelle.
Abschließende Frage. Sie sind ehemaliger Latein- und Griechischlehrer. Umfragen unter Gymnasialschülern haben jetzt ergeben, dass kaum noch ein Schüler die Odyssee oder die Ilias kennt. Wie können sich denn junge Leute im Twitter- und WhatsApp-Zeitalter der Ilias nähern? Das Format ist ja schon umfangreich und nicht so sehr geeignet, um es im Internet zu posten, oder?
Lange Textpassagen werden von jungen Menschen nicht geschätzt. Ihr Bezug zum Schriftlichen ist da die Kurzform. Aber vielleicht kommt der eine oder die andere darauf, dass in diesen Texten etwas steht, was bedeutend sein könnte, auch für die Gegenwart. Wenn wir das vermitteln können, den jungen Menschen, dass da nicht alter Quark drin steht, langweiliger Schulstoff, sondern etwas, was mich angeht, wenn ich es näher betrachte, dann lassen sich die jungen Menschen schon begeistern. Junge Menschen haben Sinn für Mythologisches. Hier ist ja auch versucht, den Widerstand durch die Sprache zu minimieren. Das ist schon wichtig.
Und diese unglaubliche Vorstellung, dass das wirklich Ilias, Odyssee, dass das der Beginn der abendländischen Literatur ist. 2700 Jahre alt, damit ging alles los. Also das ist im Grunde die Wurzel, oder?
Es ist vor allem die Konstanz des Menschlichen. Letztlich sind wir der gleiche alte Adam geblieben. Wir sind im Grunde genommen, was die Fundamente des Menschseins anbelangt, die gleichen wie vor 2000 Jahren. Wir lieben, wir hassen, wir versöhnen uns. Und die Griechen haben sogar behauptet, alle haben von Homer gelernt. Homer ist die Leitfigur für die Griechen gewesen während Jahrhunderten. Und vielleicht kann die Ilias auch Anlass sein, darüber nachzudenken, dass das Menschsein sich nicht radikal ändert, obwohl im Verlaufe der Jahre, Jahrhunderte, obwohl wir meinen, es breche immer eine ganz neue Zeit an. Klar bricht das digitale Zeitalter an und ist angebrochen, aber die Nöte und Ängste und Freuden und Leiden des Menschen bleiben gleich.
Vielen Dank, Kurt Steinmann. Er hat übrigens, das wollen wir auch noch erwähnen, auch die Apokalypse des Johannes neu übersetzt, wie ich finde, absolut überwältigend. Und jetzt die Ilias des Homer. Diese Übersetzung gehört eigentlich in jeden gut sortierten Bücherschrank. Besonders auch, weil das Buch so prachtvoll gemacht ist, mit Illustrationen von Anton Christian im Schmuckschuber und Leinen gebunden. 576 Seiten erschienen im Manesse Verlag. Kostet 99 Euro. Also die Geschenkempfehlung zu Weihnachten für alle Homer-Kenner und für alle, die Homer entdecken wollen. Vielen Dank.
Danke Ihnen, herzlicher Schröder.